Recording in progress. Hallihallo. Ja, mach das nicht mit mir. Nein, der Zuschauer muss das wissen. Erzähl mal, was passiert ist.
Ja, nein, wir haben einfach gerade am Anfang ein paar Tonprobleme gehabt. Und der eine, nämlich der Kai, hatte Ton und alles, was dazugehört. Und mein Ton war nur bei mir im Büro zu hören, aber nicht bei ihm. Und dann mussten wir zahlreiche Knöpfe und 4 Neustarts verballern, um jetzt wieder auf Sendung zu gehen. Und hätte man das gefilmt, wäre es ein Programm gewesen, muss man ehrlich sagen.
Das haben wir noch nie gehabt, ne? Das haben wir noch nie gehabt. Noch nie. Ja. Naja, gut. Kannst machen nix.
Das ist der technische Aftershock. Ja, nachdem wir letztes Mal einen freundlichen Gast eingeladen hatten und da viele Diskussionen ausgelöst haben, hat wahrscheinlich jetzt die Technik gesagt, hallo, jetzt will ich auch was dazu sagen und hat einfach meinen Ton abgestellt.
Aber es hat sich, was den Gast betrifft, also ich nach wie vor stehe ich ja dazu, ich fand das ein sehr interessantes Gespräch. Was mich natürlich wirklich ein bisschen entsetzt hat, sind meine Wahrnehmungsstörungen, weil ich ja der Meinung bin, alle anderen fanden das auch so interessant. Aber es hält sich, glaube ich, auch die Waage. Denn ich habe also im Nachhinein auch sehr viele positive Kommentare bekommen. Und was ich also gelten lasse, das ist das Argument, Leute, wir wollten ja, also mehrere, wir wollten jetzt, wir mögen das, wenn ihr beiden euch unterhaltet. Und da haben wir uns drauf gefreut, auf euch beiden. Jetzt habt ihr einen Dritten dabei und wälzt schwere Themen. Das hat uns ein bisschen enttäuscht. Das ist eine Sache, ein Argument, was ich gelten lasse. Und was ich auch gelten lasse, ist das Argument, man macht das Fernsehen an, man hört in diesen Talkshows immer dasselbe. Das ist blöd und das lasse ich auch gelten.
Für mich ist...
Also man hört in den Talkshows, ich war gerade abgelenkt, man hört in den Talkshows immer das Gleiche und jetzt fangt ihr auch noch an mit diesen Themen.
Ja, also ich... Für mich war das ja, ich kannte ihn ja gar nicht. Ich habe relativ schnell, dann hatte ich auch den Bart schnell zur Hand, um da zumindest optisch für interessante Bewegungen zu sorgen, weil ich befürchtet habe, dass einfach die Erwartungshaltung in schwierigen Zeiten das ist, dass wir Quatsch machen und dass wir uns einfach so vor uns hinplappern, wie wir das die ganze Zeit schon machen. Und ich glaube, dass die Menschen sehr empfindlich sind in schwierigen Zeiten, wenn die Erwartungshaltungen nicht erfüllt werden. Und wir sind ja letztlich, muss man sagen, zwar machen wir hier, was wir wollen, aber irgendwo sind wir auch Dienstleister, weil die Menschen erwarten ja was von uns und das wollen wir auch gerne erfüllen. Und ich glaube, das ist einfach so, da sind die Menschen auch mal irritiert. Und wenn du jetzt natürlich jemand hast wie, keine Ahnung, wenn wir jetzt Björn Höcke gehabt hätten, bevor Ben ihn hatte, ja, dann wäre das ein Knaller gewesen, ein ganz großes Ding. Wir hätten alle gesagt, oh, aber jetzt war einfach jemand da, den sie so nicht kannten, der aber diesen Event, die er da macht, darüber hat er ja berichtet. Das ist ja eine spannende Geschichte immerhin. Das ist ja einer der ganz wenigen, die noch, sag mal, Menschen jeder Couleur zumindest einladen und auch auftreten lassen. Das ist ja, gibt's ja sonst nur von Sascha Mummenhoff und Boris Brandt in Hamburg. Ansonsten hat das ja keiner gemacht vor der Wahl, dass jeder sprechen durfte und alle Parteien da waren. Insofern kann ich das, ich verstehe das schon, ich verstehe es medienstrategisch. Ich hab jetzt auch, was ich jetzt nicht gedacht habe, dass es dann doch so den Menschen so viel Schmerzen bereitet hat, dass wir nicht das geliefert haben, was wir eigentlich liefern.
Ja, das fand ich irgendwie auch. Und natürlich, also wie du vorhin sagtest, ist das so, dass wir das für uns machen irgendwie und wir einfach das machen, was uns Spaß macht. Aber natürlich sind wir enttäuscht, wenn es niemandem gefällt. Also das muss man ja schon sagen. Man möchte natürlich schon, dass das alles ein bisschen, ja, dass den Leuten das gefällt.
Und es gibt ja so Tricks, ne? Also deswegen sage ich ja mal, der Bart ist ja auch so ein Trick. Der andere Trick ist, du, wenn du das dann merkst, dass das so passieren könnte, dann könntest du zum Beispiel, ich habe das schon mal gemacht bei einer anderen Sendung, dann holt man einen Zahnstocher raus, ne? Und macht zwischendurch, spielt man mit dem Zahnstocher rum. Dann richtet sich der ganze Zorn gegen den, der mit dem Zahnstocher rumfummelt. Und dann merken sie die anderen Sachen nicht mehr. Menschen sind, also Zuschauer sind in ihrer Erwartungshaltung, das machen ja die Medien jeden Tag, sind natürlich auch erwartbar in ihren Reaktionen. Und dann kann man das ja auch so ein bisschen kanalisieren sozusagen.
Ich wäre aber gar nicht auf die Idee gekommen, mir einen Bart rauszuholen oder sonst irgendwas zu machen, weil ich fand das ja alles ganz toll. Ich fand das Gespräch ganz toll. Ich sag's dir, das ist auch da so, wie ich es mir tatsächlich wünschen würde. Darum schätze ich den Achim ja auch sehr, weil wir halt unterschiedlich ticken. Und wir gerne
sagen. Aber vielleicht ist das mal ein extra Format. Vielleicht machst du einfach mal der Achim und ich, neues Format, das heißt der Achim und ich. Und dann sprichst du mit Achim über politische Themen.
Ach nein, weiß ich nicht.
Der Achim und ich, das klingt aber auch geil, der Achim und ich. Also ich bin eben.
Nein. Weißt du?
Achim und ich kann man machen. Apropos klingt geil, vielleicht sollten wir jetzt mal kurz von uns weggehen und darüber reden, über die wichtigen Ereignisse in der Freien und Hansestadt Hamburg kurz reden, weil das ist ja was, was du wahrscheinlich inzwischen auch, ich weiß nicht, du fährst durch die Gegend ein bisschen, ne, und siehst, was da so passiert draußen gerade in Hamburg. Kriegst du das so richtig massiert mit?
Sollte ich dir sagen, was mich ärgert, denn wir haben es abgesprochen, glaube ich, wenn wir auf dasselbe hinaus wollen. Ich finde es unglaublich, mit welcher Wucht die versuchen, uns diese blöde Olympiade reinzudrücken.
Genau, das meine ich auch.
Ich habe mir gedacht, das ist ja unglaublich.
Diese ganze Hansestadt ist für Millionen Euro zugekleistert mit Postern und jetzt auch noch, und das finde ich wirklich das Perverseste von allem, Udo Lindenberg, ich meine, der ist wirklich jetzt inzwischen nicht mehr voll, den kann man nicht mehr für voll nehmen, der will irgendwelche Freunde gewinnen oder ich weiß nicht, was er will. Der war früher ein Typ, der was Eigenes erfunden hat, sich was Eigenes getraut hat, der ganz viel von jungen Leuten aufgesaugt hat und in den Texten untergebracht hat. Das ist ein toller Musiker, also von der Vision her ein toller Musiker, Panikorchester mit der Band, geile Konzerte. Und jetzt ist der eine schnöde, dumme, eingelullte Werbefigur für Corona, für Migration, alles bunt hier. Und dann auch jetzt noch für Olympia. Olympia finde ich voll cool. Ich habe gelesen, und da muss ich sagen, Respekt an unseren Freund und Kupferstecher Otto. Denn Ottos Ex-Frau hat geschrieben auf Facebook, und ich habe das sofort applaudierend zur Kenntnis genommen, und sie hat geschrieben, wie schön, dass Otto sich nicht kaufen lässt für so einen Scheiß. Und das muss ich echt sagen, das finde ich ganz enttäuschend. Und der Udo klebt jetzt überall. Diese ganze Hansestadt ist voll Udo, der da klebt und sagt, Olympia, voll cool.
Über den Gedanken, ich habe da noch gar nicht drüber nachgedacht. Glaubt, der kriegt da Geld für?
Weil's, ja, also logisch. Auch. Und vor allen Dingen, wann ist denn diese Olympiade? Da lebt er doch gar nicht mehr.
Wann ist sie denn? Wann ist sie denn?
Ich glaube 2036 oder so. Warte, ich guck nach. Ist ja auch 100 Jahre dann nach 1936. Warte. Olympiade, pass auf. Olympiade. Hamburg, also findet die Stadt natürlich. Restaurant Olympiade, Sitzplätze im Freien im Rugenpark 18. Das ist es nicht. Referendum am 31. Mai, da ist das Referendum, darum geht es nämlich. Deine Stimme, bla bla bla, Olympia, eine Chance für alle, gute Zukunft, Hamburg und die Welt. Bewirbt sich zum ersten Mal wieder Festival für alle. Nirgendwo steht, wann das ist. Trauen Sie sich das nicht zu schreiben? Ich glaube, es war 2036, aber ich weiß es auch gar nicht genau. Wo steht es denn?
Das musst du doch finden.
In diesem riesigen Artikel, ich habe einen riesigen Artikel, hier, guck dir das an. Riesiger Artikel. Da ist alles Olympia, 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 Olympia. Aber es steht nirgendwo, wann das jetzt genau sein muss. Das kann doch nicht sein.
Ach, ChatGPT.
Mehr Infos, pass auf, mehr Infos. Ja, genau, ChatGPT wäre dein Weg bis zur Entscheidung. Warum ein Referendum? So kannst du abstimmen.
Warum ein Referendum, kann ich dir sagen? Weil sie hoffen, dass ganz wenig Leute abstimmen, so wie sie es beim klimagerechten Hamburg gemacht haben.
Wann ist die Olympiade in Deutschland? Warte, aktuell steht es noch nicht fest. Deutschland bewirbt sich derzeit für die Austragung der Olympischen Sommerspiele. I told you, 2036, 2040 oder 44. Ich meine, wenn Hamburg sich bewirbt im 100-jährigen Jubiläum zu 1936, Jesse Owens, legendärer farbiger Läufer unter den Augen des Führers damals, alles gewonnen, was zu gewinnen war. Und jetzt möchte Hamburg gerne 2036, ich meine, die machen das deswegen, weil sie, glaube ich, die Hoffnung haben, da müssen sie so viel bauen und machen und tun, da müssen sie sich nicht diesem Klimadiktat unterwerfen, wobei das ja eigentlich eben weg ist, nachdem jetzt die Grundlagen verschwunden sind und selbst die IPCC gesagt hat, dieses ist alles Quatsch. Das gibt es nicht. Es gibt nicht diese Annahmen, die es gab, diese Katastrophenmeldung gibt es nicht. Und selbst Greta hat sich ja abgewendet, hat mit Klima gar nichts mehr.
Ja, die ist Palästina. Die ist total weg, ne?
Ja, weißt du warum? Ich kann dir sagen, warum. Weil ihre Eltern und dieser Manager im Hintergrund, der sie in den Klimakampf geschickt hat, die haben ja früher gewusst, dass diese IPCC-Geschichte, dass die jetzt auffliegt und dass diese ganze Berechnung falsch war und dass sie in der Berechnung das gesamte warme Mittelalter weggelassen haben, damit die Zahlen besser sind und so. Das haben die vorher gewusst, die haben die alte rausgenommen, damit die nicht im Dreck steht, so wie Luisa Neubauer jetzt, die ja einfach weiter trötet. Bis zum Untergang dreht sie ihre Haare und macht einfach weiter. Es ist völlig egal, das ist alles Quatsch. Irre. Ja, Olympia.
Ja, also ich finde, Also, ich möchte gerne wissen, was diese Kampagne gekostet hat. Das finde ich sowieso schon unglaublich, wie viel Geld die da reingesteckt haben. Dann hat es für mich tatsächlich, ich bin nicht jemand, der da jetzt auf Klimaneutralität und all diese Dinge bis zum Exzess achtet. Aber das halte ich schon für Umweltverschmutzung, diese Unmengen von Plakaten.
Irre, das kann sich der
Unmengen.
Das kann sich keiner vorstellen, glaube ich, der nicht in Hamburg sitzt selber. Also alle Hamburger hier bitte, bestätigt das mal gerne hier unten im Chat. Das ist irre, ganz Hamburg ist zugekleistert. Es ist so zugekleistert, als wäre Wahlkampf und alle Parteien würden Hamburg zukleistern. Aber
Aber
also viele
noch mehr,
Parteien.
es ist mehr als bei den Wahlen. Es
Ja,
ist
vor allem
mehr
ist
als
es
bei
nur
den
eine
Wahlen.
Sorte. Also es gab ja hier die Einheitsparteien, die sich um die Wahl beworben haben, aber es waren ja wenigstens der Form halber drei Parteien. Sozusagen, ja. Und die hatten so viele Poster draußen wie jetzt nur ein Thema, nämlich Olympia. Und davon ist die Hälfte gefühlt Udo Lindenberg.
Ja.
Hey, Olympia, Olympia finde ich cool, Olympia cool, 2036.
Ja, also ich finde es tatsächlich auch furchtbar. Und du glaubst aber, dass das nicht stattfindet.
Man kann das ja heute gar nicht mehr beurteilen. Also ich weiß, bei dem Klimareferendum war allen Beteiligten klar, und ich habe ja mit Leuten gesprochen von der Handelskammer, von der Handwerkskammer, weil ich da in der Zeit Interviews mit denen hatte. Und die haben alle gesagt, nein, wir brauchen jetzt keine, wir müssen unsere Mitglieder nicht informieren. Also die Handwerkskammer in Hamburg hat zum Beispiel 160.000 Mitglieder, ne? Handelskammer. Die Handelskammer hat 160.000 Mitglieder. Sie haben ihre Mitglieder nicht informiert, dass wenn dieser Klimaentsch, wenn sie nicht zur Wahl gehen und mit Nein stimmen, dass das Ding dann durchgehen könnte. Und wenn das durchgeht, ist Hamburg ruiniert. Hamburg ist, es geht noch schlimmer. Wenn es durchgehen sollte, wenn sie es wirklich ernst meinen, wird Hamburg keine Lebensmittel, kein Wasser, keine Medikamente, keine Lieferung mehr bekommen. Von gar nichts, weil es gibt keine E-Laster. Punkt. Das war's. Und die wird es auch nicht geben in 10 Jahren. Das ist Quatsch. Das ist einfach Unfug. Gibt es nicht. Und dann haben sie jetzt in
Ja,
Hamburg ja.
Moment, es gibt keine E-Laster, es gibt E-Laster.
Ja, aber das rentiert sich nicht. Das schaffen jede Menge gar nicht. Alles Blödsinn. Das geht nicht. Und die Batterien halten nicht lang genug. Das ist irrsinnig teuer in der Anschaffung. Das ist alles Quatsch. Und sie haben hier eine E-Laster-Strecke, so eine Strecke, wo man die E-Laster zwischen Hamburg und
Ja,
Lübeck
was
mit
ist denn
Strom
damit
versucht.
eigentlich?
Das ist nichts. Das ist pleite. Das ist vorbei. Aus. Hat nicht funktioniert. Hat keiner genutzt. Natürlich nicht.
Hieß er da nach Rostock runter, Lübeck runter,
Genau.
da, ja.
Von Hamburg nach Lübeck war das, genau. Diese Trasse, so eine Lastwagentrasse für E-Lastwagen, das war noch nie einer, weil es keine E-Lastwagen gab. Und das Irrsinnige ist das, dass dieses ganze Klimading ja auch, das muss man sagen, ja alles wegen dieser CO2-Lügengeschichte, die jetzt rausgekommen ist, überhaupt nur aufgekommen ist. Das heißt, die Grundlage ist dem auch entzogen, aber trotzdem bleiben sie dabei. Es ist mir unbegreiflich.
Ja, naja, ich meine, wie sollen Sie da jetzt rauskommen? Das ist ja, was sollen Sie machen?
Ja, die könnten theoretisch sagen, oh Scheiße, die haben uns falsche Zahlen geliefert, die Verbrecher. Dafür zahlen sie jetzt eine Riesenstrafe. Sie haben unser Land pleite gemacht, sie haben die Industrie kaputt gemacht und jetzt kriegen wir sie an den
Nein,
Hammelbein. Da wird dann,
das machen Sie
da
ja
wird
nicht. Sie treten nicht zurück, es gibt keine Konsequenzen und Sie haben sich auch nie geirrt.
Ja, und Luisa Neubauer hat die Kinder indoktriniert bis zum geht nichts mehr, hat diese ganzen Kinder dazu gebracht, zu diesen Märschen zu gehen, ja, und für das Klima und hin und her. Und jetzt merken diese ganzen Kinder, die sind verarscht worden. Ich weiß nicht, wie die Kinder reagieren, aber ich würde nicht mehr mit Luisa Neubauer was zu tun haben wollen. Die sollte sich schnell umorientieren und irgendwas anderes machen. Rechtschreibung zum Beispiel, Mathematik, irgendwas in der Richtung.
Ja, aber lass mich mal, glaubst du? Das glaube ich ja nicht. Also erstmal ist da, ich bin ja medial immer noch nicht so wieder auf dem Gewicht seit meiner Katastrophe hier zu Hause. Mein Gefühl ist, dass nicht zurückgeschwommen wird, dass versucht wird, diese Argumentation und diese Erzählung zu verharmlosen. Also es gibt ja, da was bei mir angekommen ist, es gibt ja dieses Argument, ja, weil wir bereits alternative Energien nutzen, darum werden diese Werte nicht hochgehen. Wir haben also einen Teil des Klimas gerettet. Und hat man denn den Eindruck, dass jemand zurückrudert? Geschweige
Ja.
denn, glaubst du das? Also sagen wir es mal andersrum. Glaubst du, dass die Lehrer, die jetzt in den Schulen erzählt haben, das Klima ändert sich und das ist total gefährlich und Klimawandel und wir werden alle verbrennen, dass die jetzt sagen, wir haben uns alle getäuscht. Ich glaube, die sagen, die bösen Nazis behaupten, das stimmt gar nicht, wie immer.
Ich glaube, die Lehrer werden genauso reagieren wie die Lehrer zur Nazi-Zeit und in der DDR. Die werden halt irgendwann das Fähnchen in Wind halten, vorsichtig. Aber die werden niemals, nie laut das zugeben, dass sie Nazi-Stoff unterrichtet haben, dass sie DDR-Stoff unterrichtet haben oder Klimastoff. Diese machen einfach weiter. Die drehen sich einfach um. Das sind diese ganzen Beamten, Bürokraten, Besserwisser, Mitmacher, die alle die dazu beigetragen haben. Wer hat alles dazu beigetragen, dass Deutschland im Zweiten Weltkrieg untergegangen ist? Wer hat dazu beigetragen? Da waren haufenweise in den ganzen Behörden. Überall saßen Leute, Medienleute waren mit dabei. Alle waren mit dabei. Wie viele davon haben sie bei den Hammelbeinen gekriegt? Wenig. DDR, genau das Gleiche. Viele aus der DDR, die da in entscheidenden Positionen waren, haben doch hinterher munter noch weitergemacht.
Ja, ja, das stimmt natürlich.
Nur Margot und Erich, die sind schnell.
Honecker ist auch nach Chile geflogen. Da gab es diesen schönen Witz. Wie geht's dir denn, Honecker? Ja, über Chile lacht die Sonne, ja, und über Deutschland lacht die ganze Welt.
Ja, genau so.
Genau. Aber das Schlimme ist ja, dass es jetzt auch tatsächlich einige Leute gibt, die ja sich Habeck zurückwünschen. Das ist ja auch so Religion, sektenmäßig, gottesgleich. Die sagen, siehst du, dass jetzt hätten wir mal einen Habeck noch. Also den wünschen wir uns zurück. Der ist ja bei 3-9 auch gewesen bei Giovanni Di Lorenzo, der ja. Heißt. Und hat dann von seinem Kompagnon, dem Ministerpräsidenten von Schleswig-Holstein gesprochen, Daniel Günther. Und die beiden, also das ist wohl sein Buddy irgendwie.
Ja, nein, sie haben das muss man sagen, der Habeck hat in Schleswig-Holstein Dinge beschleunigt hinbekommen, die davor keiner hinbekommen hat. Hat er tatsächlich. Also zum Beispiel dieses Legen der Trassen, der Stromtrassen von der Nordsee in Richtung Süden. Das hat der sehr beschleunigt, weil er das natürlich in seiner Art, genau wie er alles andere auch immer gemacht hat, mit unglaublichem Druck, mit unglaublich immer die Guten, wir sind die Guten, wir sind die Besten, wir müssen weitermachen, hat er einfach sich fokussiert und hat da tatsächlich für das Land was erreicht, das hat er. Und er war auch, also was er im Kleinen in Schleswig-Holstein in seiner kleinen grünen Blase gemacht hat, da waren viele gute Sachen dabei, außer dass er auch die Bauern ruiniert hat und sonst was, aber da war auch ein Dialog. Der ist ja dann größenwahnsinnig geworden. Das ist wie mit, keine Ahnung, als ob man den so eine Politik ist, glaube ich, so wie Kokain, weißt du? Irgendwann, am Anfang ist es irgendwie gut und er geht voran und ich habe was zu tun und läuft und haha und laber, rauchen, alles toll. Und irgendwann schlägt das dann um und dann bist du weder kreativ noch lustig, sondern bist nur noch übergriffig und scheiße und deine Nase blutet. Und das war die Situation für Habeck, als er dann in der Bundesregierung war. Der hat ja, ich meine, der ist wirklich, muss man sagen, das ist einfach Zahlen, Daten, Fakten, will ja keiner heute mehr hören, weil es geht ja immer um die Gefühle. Aber wenn es um Zahlen, Daten, Fakten geht, ist es der schlechteste Minister, den es jemals in Deutschland gegeben hat. Das ist der schlechteste, also nach dem Krieg, muss man sagen. Ja? Der erfolgloseste, schlechteste Minister mit den meisten Fehlurteilen, mit den meisten Fehlleistungen. Heute noch hier in Hamburg, ich sehe sie ja noch rumstehen. Hamburg wird das Zentrum des grünen Wasserstoffs. Puff, alles weg, alles Blödsinn, alles Unfug, weil wir haben nicht genug Energie, um Wasserstoff herzustellen. Das war's. Weil sie haben ja, Moorburg haben sie in die Luft gesprengt, das Kohlekraftwerk. So, das nächste Ding war Batterie, Northvolt in Schleswig-Holstein, riesige in Heide, riesige Batteriefabrik, das geht nach vorne. Damals, als das aufkam, habe ich in die Bilanz geguckt von denen, in die veröffentlichte Bilanz in Schweden. Und da waren die hart an der Schwelle, dass die schon pleite waren. Das hast du sehen können da. Und ich bin kein Experte, ich habe nur reingeguckt. Aber Experten, die das noch tiefer gemacht reingeguckt haben, haben gesagt, das kann nichts werden. Was ist jetzt? 600 Millionen. Fupp. Der Habeck hat alles gegen die Wand gefahren. Der ist, man darf ja nicht sagen Schwachkopf, aber er ist wirklich, wirklich, wirklich sehr schwach im Kopf. Ganz schwach im Kopf. Es ist so. Und diese Menschen drehen niemals um. Und der ist ja dann so nett. Und ich glaube, die Leute wünschen ihn zurück, weil er so nett ist. Und weil der Merz, muss man ehrlich sagen, der Habeck war ja praktisch das Gesicht dieser Regierung, weil der Ole war ja nicht da, der war ja vergesslich und unterwegs. Und da war ja nur Habeck zum Greifen sozusagen als Lachfigur. Und jetzt ist ja Merz. Ich meine, kannst du dich erinnern, dass es jemals einen Politiker gab, der wirklich jedes Fettnäpfchen, also wenn das Fettnäpfchen 3 Meter neben deinem Weg ist, springt der mit Anlauf rein.
Der, wo du sagst, 3 Meter neben dem Weg fällt mir dieser alte Witz ein, wie der Zug vom Gleis runterfährt. Kennst du den? Wie der Zug vom Gleis runterfährt? Der fährt runter vom Gleis, über einen kleinen Hügel, hinter einem kleinen Baum, durch einen kleinen Fluss, zurück auf die Gleise. Und habe ich den Schaffner gefragt, kann das sein, dass wir gerade über den vom Gleis runtergefahren sind, über einen kleinen Hügel hinterm kleinen Baum, durch einen kleinen Fluss und zurück auf die Gleise? Nein, das kann nicht sein. Da muss ich mal in mein Streckenbuch gucken. Nein, brauchen Sie nicht. Weil wir fuhren ja nicht auf Schienen. Der Streckenbuch sind ja nur die Schienen. Nein, wo sind wir denn hingefahren? Sag ich, wir sind nicht auf Schienen gefahren, wir sind von den Schienen runter. Über einen kleinen Hügel, hinter einem kleinen Baum, durch einen kleinen Fluss, zurück auf die Gleise. Und dann sind wir zum Lokführer und dann haben wir den gefragt. Kann das sein, dass wir gerade rechts abgefahren sind, über einen kleinen Hügel, durch einen kleinen Fluss, hinter einem kleinen Baum durch, und dann zurück auf die Gleise? Dann sagt er ja. Und dann sagt der Schaffner, warum haben Sie denn das gemacht? Und da lag ein Mann auf dem Gleis. Ja, und? Wenn Sie da nicht rechtzeitig bremsen können, dann müssen Sie da drüber fahren. Ja, das habe ich doch versucht, aber dann ist er aufgestanden, über einen kleinen Hügel, hinterm kleinen Baum, den kleinen Fluss, zurück auf die Gleise. So, das ist Scholz, nee, das ist Merz auf der Suche nach dem Fettnapf.
Ja, absolut. Das ist so, der Typ ist so, also jetzt auch in der Ansicht, der hier, ich kenne ja hier Leute in der Hamburger CDU und so, die finden, das ist für die so schlimm. Dieser Typ zerstört jede Chance, die diese Partei jemals in Hamburg hatte. Und die Hamburger CDU ist eigentlich wirklich, also in der Besetzung mit Thering und so, das sind gute Menschen eigentlich tatsächlich. Also nicht, dass ich jetzt ein großer Fan der CDU oder so wäre, aber in dem, was sie im Vergleich zur CDU sind, ist die Hamburger CDU ein sehr vernünftiger Verein mit sehr vernünftigen Zielen und so. Und ich habe auch mal ein längeres Gespräch mit ihm gehabt hier als Interview. Und das war schon ganz, das war ganz, also war ganz okay, war gut eigentlich. So hat mir gut gefallen. Dem geht es wirklich darum, Sachen zu verändern und so, und hat auch ein gutes Team beisammen. Die sind verzweifelt bis zum geht nichts mehr.
Überleg mal, was aus der CDU, aber was aus ihr geworden ist.
Das kannst du dir nicht, das kann man, und das ist ja, stell mal vor, also wir kennen ja noch Volksparteien. Also CDU, SPD und dann die FDP als kleines Wagenrädchen. Dann kamen die Grünen dazu, okay. Aber es gibt keine Volksparteien mehr. Also die AfD ist jetzt die Volkspartei.
Ja.
Das kann man sich gar nicht ausdenken.
Aber interessant ist ja, das war mein erster Gedanke heute, war pure Angst. Wenn es wurde ja heute, habe ich gehört, in den Nachrichten darüber diskutiert, wer die Friedensgespräche führen sollte oder Verhandlungen führen sollte, wenn es Verhandlungen geben sollte in Russland. Und da hat man ja wieder die Merkel ins Spiel gebracht. Jetzt stell dir mal bitte vor, ich lüller hier ein bisschen rum. Nächste Woche habe ich meinen Termin beim Zahnarzt. Da geht es weiter. Jetzt stell dir mal bitte vor, die ist an diesen Behandlungen beteiligt und da geht was.
Dann kommt die Alte wieder. Dann ist plötzlich steht sie da. Alternativlos. Wie, das ist wie bei Michael Jackson Thriller, ne? Bäm, steht sie plötzlich aus dem Grab. Alternativlos. Dann mit ihren Klamotten. Dann hat sie wieder ihre komischen Plastikklamotten. Die Interdesign DDR-Style-mäßig. Wobei, das darf man nicht sagen, das ist ja despektierlich. Das wollte ich gar nicht. Aber es sieht auf jeden Fall so aus wie früher aus dem Intershop. Hieß der Intershop? Ich weiß nicht, die Leute wissen das besser als ich, wie es hieß. Auf jeden Fall, das ist wirklich, das ist Plaste und Elaste irgendwie, was sie anhat. Und dann holt sie das alles wieder raus, ihre ganzen Anzüge in diesen entsetzlichen Farben und mit diesen furchtbaren Schnitten. Oh,
Also
und dann.
wir werden seit Jahren von einem ferngesteuerten Hosenanzug regiert.
Ja.
Urban Priol hat immer gesagt, die höllischen drei Knöpfe.
Was meinst du, wenn.
Aber stell dir das mal bitte vor, jetzt, die kommt jetzt wieder. Also die kommt ja nicht wieder, aber stell dir mal vor, es ist jetzt so, dass eigentlich ja, naja, sind es 50%, aber sehr viele Leute trauen sich mittlerweile zu sagen, dass die viel kaputt gemacht hat. Das war ja vor ein paar Jahren noch nicht unbedingt so. Das
Ja.
war so eine Heilige. Und nur die bösen Nazis haben alle gesagt, die ging gar nicht, also zum Schluss. Und zu Beginn ging sie ja auch. So, jetzt sind aber wesentlich mehr Leute, trauen sich jetzt raus und sagen, also die hat wirklich Europa versenkt. Und Deutschland versenkt. Und jetzt geht die dann dahin und die kriegt da was hin. Dann ist sie rehabilitiert. Ist mir der das. Ach.
Ich habe mal vor, dann ist die Friedenskanzlerin, wobei ich ja sagen muss,
Ja, das ist das, was ich meine.
ich bin ja Team Frieden, mir eigentlich scheißegal, wer das macht. Was mich sehr wundert, ist tatsächlich, dass sie nicht den Schröder hinlassen, wo der Putin doch gesagt hat, also der Schröder wäre doch jemand, der
Ja, aber
das
da war
dafür.
ich denn nicht mehr im Gespräch?
Nein, die Deutschen haben gesagt, nein, sie schicken ihn nicht. Das ist irre. Das ist so, da ist jemand, da ist die Chance, da ist eine Chance, da ist eine Tür. Eine Tür, die aufgeht für Frieden. Und der Schröder, also es würde gehen, irgendwie, der könnte dann sprechen, aber man will nicht, dass der Schröder sie möchten lieber, dass hilflos, dass die sozusagen die Friedenskanzlerin wird.
Das erinnert mich an das Motto hier auf meinem T-Shirt, guck mal.
Ja.
Aber das habe ich noch gehört, dass Schröder im Gespräch gewesen ist.
Ja.
Da, und dann dachte ich, naja, so würde man, den könnte man ja rehabilitieren. Und mal sagen so. Aber.
Das Irre ist das, man darf jetzt nicht vergessen, eigentlich ist es so, dass der gar nicht zu rehabilitieren ist, weil er ist ja der Putin-Freund, der Putin-Versteher.
Ja.
Und ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, in der letzten Woche, ist kein Witz, was ich an das hier, es klingt witzig, es ist gar nicht witzig eigentlich, sondern es war wirklich so drin, da stand in der Bild-Zeitung irgendein General irgendwas, der mal, ich glaube, er war mal Diplomat in Moskau, also ich glaube, er war sogar mal Konsul in Moskau für Deutschland oder so, der ist jetzt irgendwie 72 oder was, der hat ein Buch geschrieben, deswegen war er überhaupt nur in der Bild-Zeitung. Dieses Buch deckt aber auf die geheime Verschlagenheit von Putin. Und dann habe ich gesagt, als ich das gelesen habe, aha, jetzt fängt die Bild-Zeitung an, uns allen zu Putin-Verstehern zu machen. Jetzt bin ich aber mal sehr gespannt, um den Putin kennenzulernen, wie denn diese geheimen, niederträchtigen Tricks von Putin sind. Und was ich jetzt erzähle, ich schwöre es dir, es stimmt genauso. Der erste verschlagene Trick von Putin ist, er spielt. Er spielt Good Cop, Bad Cop. Er hat einen, der sagt was Böses und er gibt dann den Freundlichen. Ich habe gedacht, das ist ja ein irrwitziger Trick. Das habe ich ja noch nie gehört, dass der Putin so verschlagen ist. Aber pass auf, es kommt schlimmer. Und es stand original, steht das in dem Buch so drin und stand in dem Artikel so drin. Jetzt sage ich dir mal, damit du auch mal verstehst, wer Putin ist. Ja, weißt du, was der macht? Weißt du, was der in den Meetings macht?
Was denn?
Der sitzt da und diskutiert mit mir. Und dann weiß er die Zahlen, die Daten und die Fakten. Der ist messerscharf vorbereitet, steht da so drin. Der Trick von Putin ist, dass er auf das Gespräch vorbereitet ist. Und das kann nur jemand schreiben, der vorher mit Baerbock und Habeck zu tun hat. Aber die haben wirklich gar keine Ahnung. Die sitzen in Meetings, taumeln durch die Gegend, wissen nicht, um was es geht. Aber tatsächlich war diese riesige Botschaft dieses Artikels war, der Putin ist so verschlagen, ja, der weiß genau Bescheid, der ist richtig vorbereitet. Das ist so gemein. Das ist so gemein.
Und sag mal, er könnte ja natürlich, ganz gefährlich ist es ja auch, wenn er fließend spricht.
Ja, das kommt auch noch dazu. Er ist auch noch intelligent und spricht Sprachen vielleicht. Das kann sein, ja. Das ist furchtbar. Widerlich, Fakt. Ich finde diesen Trick mit dem sich vorbereiten vor so Meetings international als Politiker, finde ich, das ist wirklich widerwärtig. Infam, widerwärtig, verachtend.
Viele ihn ja gerne immer wieder nackt, halbnackt aufs Pferd zurückwünschen, weißt du?
Ja.
Das ist ja auch immer interessant. Es gibt ein Bild von dem oder ein Video von dem, wo er halt mit nacktem Oberkörper reitet und man versucht ihn immer wieder da drauf zu integrieren. Wir müssen aber jetzt auch aufpassen, dass wir keine Putin-Versteher werden.
Nein, habe ich den ja gar nicht verstanden mit dem ganzen Krieg und dem ganzen Elend. Aber jetzt, wo ich die Bild-Zeitung gelesen habe, jetzt weiß ich, wie infam und wie verschlagen er ist. Dass der einfach sich gut vorbereitet und dass er Good Cop, Bad Cop spielt, das ist wirklich furchtbar. Also finde ich auch widerlich.
Aber das passt natürlich auch in die Medienlogik. Das passt in die Logik deutscher Medien, denn wir haben ja auch drei Hitzetote durch Schwimmen gehen, ne?
Ja, Hitze, das ist jetzt der neue Corona-Tote ist jetzt der Hitzetote. Das kann man sich auch nicht ausdenken.
Ich weiß nicht, wer das geschrieben hat. Wenn Leute ins Wasser gehen, weil ihnen heiß ist und sie sterben dann aufgrund des Klimawandels, dann müssten auch Hitzetote gelten, die sich, weil ihnen warm ist, einen Schwarzwälder Gierspecher bestellen und am Gierskern ersticken.
Absolut, das sind Hitzetote. Und die Idee, dass man sich freut, dass man endlich baden gehen kann, weil es mal ein bisschen warm ist. Übrigens, Quizfrage. Pass auf. Ich sag zu dir jetzt, ich erzähle dir jetzt eine wahre Begebenheit und du sagst, in welchem Jahr das stattgefunden hat, okay?
Mhm.
Im Mai, die höchste in Deutschland jemals gemessene Temperatur im Mai sind 36,5 Grad. Wann war das?
Ich schätze einfach mal, ich weiß das ja nicht.
Ja. Also,
ich sage eine Zahl, 2007.
2007, schön. Ich sag dir, wann es war. 1922.
Wahnsinn.
Ja. Man kann sich's nicht ausdenken.
Es nein, ist leider nein, so. Nein, nein, nein. Wir müssen nochmal zurück zum März. Du bist ja da immer informiert. Was ist denn jetzt eigentlich? Es wird doch gemunkelt, Wüst soll kommen. Da haben Sie ja alle Angst vor. Warum denn?
Also der Wüst ist erstmal von der CDU wahrscheinlich das linkeste neben dem Günther. Und der Wüst ist ja der diese geheimen Meldestellen für Islamophobie eingeführt hat in Nordrhein-Westfalen. Das ist kein Witz. Der Wüst ist auch eine ganz, 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 wie soll ich sagen? Aber er ist nicht so schlimm wie Putin, weil er ist auch nicht vorbereitet, weil er keine Ahnung hat über viele Sachen. Aber egal, auf jeden Fall ist er nicht so verschlagen wie Putin. Auf jeden Fall ist es auch ein ganz schräger Vogel. Woher das kommt, ist deswegen, weil der Wüst auf eine Frage von einem Journalisten mit Kanzlerschaft und da hat er gesagt, ja, er kann sich auch vorstellen, dass ein Länderchef wie er zum Beispiel auch Kanzler sein kann. Daraus wurde dann, dass der Wüst eben sich als Kanzler, dass es da Leute gibt, die sich wünschen würden, dass der Merkel abtritt und so weiter. Und dann hat der Merz abtritt. Und dann hat der Merz dazu gesagt, also anstatt, dass er die Klappe hält, dass er nichts sagt. Ich meine, der ist Bundeskanzler. Wie kann man den denn triggern? Also so. Und dann sagt der, dann
aber
hat er tatsächlich,
der ist Opfer.
Dann hat er sich was ausgedacht und hat gesagt, ja, also da gibt es jetzt so wüste Erzählung. Wüste Erzählung. das ist so peinlich, man kann sich das nicht, ich kann hier nur, ich muss es immer wieder sagen, dafür gibt es diesen Aufkleber, peinliche Republik Deutschland. Kann man das schön sehen?
Ja.
Ja. Das ist so peinlich, dass es, und wenn du das dann, wenn du mit Leuten aus dem Ausland sprichst, die sind so fassungslos darüber, was bei uns passiert. Und eigentlich ist es der beste Humus für Comedians.
Ja, also ich bin ja fest davon überzeugt, dass die auch Ernie und Bert ins Rennen schicken könnten.
Absolut.
Aber das würde aber nichts mehr werden. Also ich glaube es einfach nicht. Ich bin gespannt, wie das mit der AfD jetzt wird. Wenn der, wie heißt er? Egal, wenn der da jetzt Ministerpräsident werden sollte in Sachsen-Anhalt, ne? Wir reden von Sachsen-Anhalt.
Ja.
Wenn der da Ministerpräsident werden soll und die machen etwas richtig, dann kann sich der Rest des Landes warm anziehen.
Das stimmt. Hier habe ich ihn ausgedruckt sogar. Weil wir, pass auf, die CDU hat, ich weiß nicht, ob du das gehört hast, die CDU hat ein Wahlprogrammpunkt. Und weißt du, wie der heißt?
Wie denn?
Weil wir Deutschland lieben und es ist ein 36-seitiges Schriftwerk, wie schlimm die AfD ist. Das Einzige, was hier drin steht, auf 36 Seiten ist, was die AfD alles, wie furchtbar die AfD ist. Und dann haben sie sogar noch diese Lügen von Korrektiv aufgenommen, in 1:1, obwohl das längst gerichtlich untersagt ist. Die CDU, das Wahlprogramm der CDU ist, die AfD ist böse. Sie haben sogar hier angehängt ein Austrittsformular zum Ausfüllen aus der AfD und das haben sie an alle Abgeordneten der AfD geschickt im Bundestag. Das ist an Peinlichkeit nicht mehr zu überbieten.
Ja, das ist scheiße gelesen.
Das ist so irre. Das ist so irre.
Und was wollen Sie denn damit erreichen?
Dass alle einsehen, dass die AfD nicht wählbar ist, dass die AfD der letzte Dreck ist, dass die AfD rassistisch ist, dass die AfD Deutschland ruinieren will, dass die AfD aus Europa ausscheren will, dass die AfD den Untergang will, dass wenn die AfD regiert, das Abitur nichts mehr wert ist, dass also das deutsche Abitur oder das sachsen-anhaltinische Abitur ist dann nichts mehr wert, weil es ja in einem Land ist, wo die AfD regiert und wenn AfD regiert, ist das Abitur nichts mehr wert. Das sind alle Sachen, die sie erzählen. Dann, dass 1,5 Millionen integrierte Menschen mit Migrationshintergrund in Deutschland ausgewiesen werden soll. Totaler Unfug, kompletter Blödsinn, hat nie irgendjemand gesagt. Dann geht es um einzelne Aussagen, die aus dem Zusammenhang gerissen worden sind, wo man dann irgendwelche was draus bauen will. Es gibt keine Aussage. Es ist einfach nur ein widerwärtiges Pamphlet gegen eine demokratisch wählbare Partei, der ein Drittel der Deutschen vertrauen.
Dieser ganze Kampf gegen die AfD von allen Parteien, aber wenn ich das aber jetzt höre, das ist ja so eine Verzweiflung, das ist so ein bisschen wie so Oma kämpft gegen das WLAN. So,
ja.
Weißt du so? Es funktioniert einfach nicht und sie versuchen verzweifelnd irgendwas zu machen oder so wie was weiß ich. Du rufst deinen Ex-Mann an nach Jahren oder deine Ex-Frau an und sagst dir nach Jahren, du bist eine blöde Kuh, weil du so wütend bist und einfach nicht damit zurechtkommst. und dich so ärgerst. Ich meine, es steht ja immer die Frage im Raum, warum machen Sie keine bessere Politik?
Das ist das Ding. Sie haben nur einen, die CDU hat noch genau einen Wahlkampfpunkt und das ist gegen die AfD. Die AfD ist böse, das ist deren Wahlkampfaussage. Die Grünen, die lachen sich tot darüber, die müssen gar nichts tun. Die AfD lacht sich tot darüber, die müssen nichts tun. Die besten Wahlhelfer der AfD sind die Grünen, die SPD und die CDU. Das sind die Wahlhelfer, das sind die Wahlen, denen haben sie ihre Mehrheiten zu verdanken. Und es wird noch mehr werden. Das Irre ist das, was im Hintergrund alles passiert, wie man verhindern will, dass wenn sie tatsächlich gewählt werden, wenn das Volk es wagen sollte, sie zu wählen, wie man sie dann entmachten kann. Darüber reden die ja ganz offen. Es gibt die AfD als Partei, als wählbare Partei nicht. Und alle, die die wählen, die müssen aufpassen, dass sie nicht böse Konsequenzen erleiden. Und deswegen druckt die CDU schon mal für Menschen, die da jetzt lieber doch sich's nochmal anders überlegen wollen, Austrittsformulare aus der AfD. Das ist so pervers. Das hat die deutsche Geschichte bis jetzt nicht erlebt, sowas.
Da sind wir ja schon ein paar Mal gewesen. Ich erinnere mich, dass ich diesen Satz schon ein paar Mal gesagt habe, dass ich von Herrn Richter, meinem Berufsschullehrer im Friseurhandwerk, also ziemlich zu Beginn meiner Ausbildung, wurde mir gesagt, machen Sie bitte nicht einen Fehler. Ganz furchtbar viele Friseure fassen ihre Neukunden in die Haare und sagen als allererstes, wo waren Sie denn vorher? Das ist aber ein furchtbarer Haarschnitt. Wenn Sie Ihre Konkurrenz schlechter machen, werden Sie nicht besser.
Ja. Da hat der Mann sehr, sehr, sehr recht.
Das ist wieder so ein alter Wert, wie die ich liebe. Man traut es mir ja gar nicht zu. Ich habe bei Eventim neulich eine Bewertung bekommen. Überall wird man ja bewertet. Was ich ja
Entschuldigung, bevor du das erzählst. Vielleicht erzählst du ganz kurz, weil ich weiß ja schon, was da drauf hinausläuft. Erzähl doch ganz kurz, wie der Abend war. Und was an diesem Abend passiert ist, um dann überzugleiten in die Bewertung.
Ja, der Abend war, ich trete ja im Sprechwerk auf, noch. Ich hoffe auch, dass das so bleibt. Die Konstanze, die Chefin vom Sprechwerk, ist eine sehr nette Frau. Ich muss dazu sagen, dass ich in dieses Theater gekommen bin in Hamburg durch Andrea Volk. Das ist eine Freundin und auch eine Kollegin von mir. Eine sehr gute Comedienne, die ich sehr schätze. Und die hat eine Mixed-Show gemacht hier in Hamburg. Und hat mich dazu gebucht. Das finde ich sowieso schon mal toll, wenn es Kollegen gibt, die das tun. Die meisten zerreißen sich das Maul. Wie zum Beispiel Johannes Flöhr heißt der. Der hat neulich in einem Forum über mich geschrieben, ich hätte sowieso einen an der Bimmel. Das ist, finde ich, total interessant, dass die Kollegen, die Liebe predigen, weißt du, so hinten rum sich aber doch mit mir beschäftigen. Ne?
Und dann sowas in einem Forum zu sagen, ist schon auch bitter, muss man sagen. Ne? Sowas im Forum zu sagen, ist auch schon mal bitter.
Ja, aber da haben sie sich alle das Maul zerrissen, weil ich rausgeflogen bin da ja in Freiburg und das zum Thema gemacht habe. Und dann kam wieder diese übliche Cancellation. Ja, darf doch überall auftreten. Das sind natürlich alles so linke Lauchlappen, die null Mut haben. Also so Udo Lindenberg, die sind bestimmt auf Olympia. Weißt du, die gehen nicht an Grenzen. Es sei denn, es ist opportun. Also in ein paar Jahren werden Sie auch sagen, also diese Genderei vor ein paar Jahren war ja furchtbar.
Ganz furchtbar, habe ich nie mitgemacht.
Den Nazis.
Was? Genau, habe ich nie mitgemacht.
Aber das sind halt eben diese linken Lappenkollegen. Und Johannes Flöhr gehört ganz unbedingt dazu, weil der auch schon mal mich angeschrieben hat oder in einem Forum hat er mal über mich geschrieben, dass ich nachtreten würde, weil ich beim Quatsch Comedy Club rausgeflogen bin. Der Quatsch Comedy Club hat ja seinerzeit mal Künstler, die er aber nicht Künstler genannt hat, sondern ja, einen Brief an unsere Familie. Das finde ich ja schon so ein suspekt, wenn mir Kollegen sagen, wir sind eine Familie. Also für mich sind das alles Arbeitsplätze. Und die hatten an ihre Künstlerfamilie geschrieben, die sollten sich ein bisschen geschlechtssensibler und sprachsensibler verhalten. Und mir hatte ein Kollege, dessen Name ich jetzt gerne nennen würde, weil ich den auch nicht mehr mag, aber nicht tue, der hatte mir geschrieben, ich weiß jetzt gar nicht, was ich sagen soll und ich bin total verunsichert. Ich finde das nicht richtig und keine freie Kunst. Ich bin da gar nicht rausgeflogen. Ich habe da gar nicht gearbeitet in dem blöden Laden. Ich habe nur meine Meinung dazu geschrieben, wie man mit meinen Kollegen umgeht. Ich habe eigentlich eine Lanze gebrochen für die freie Kunst, wie ich das immer versuche. Und dieser Johannes Flöhr hat dann daraus gemacht, ich würde nachtreten, und weil ich da rausgeflogen bin. Nee, ich bin da gar nicht rausgeflogen. Also, und ich habe ihm das auch geschrieben, aber er hat gar nicht geantwortet. Stattdessen redet er hinter meinem Rücken eben in irgendwelchen Foren, wo man sich das Maul aufreißt, wenn ich mich gegen Cancel Culture wehre, und sagt, ich hätte nicht alle Anna Bimmel oder so. Ja, ich
Ach, ich habe erst verstanden, Pimmel. Ich habe schon überlegt, was hat man denn am Pimmel? Aber
Nein,
jetzt Bimmel.
Bimmel.
Aller Bimmel,
Es gibt ja
okay.
genug Leute, die sagen, ich hätte einen Vogel. Da bin ich auch sehr froh, weil die haben ein leeres Nest im Kopf. Das ist noch
Ja.
weniger. Aber
Hamburg. Wir waren in Hamburg bei
Hamburg.
der
Andrea
Veranstaltung.
Volk hat mich in diese Mixshow geholt. Und das war sehr interessant, denn das ist doch, also ich würde es so einschätzen, so viel wie ich da jetzt von weiß, weil ich da jetzt dreimal oder viermal war, ich würde so viel wie ich davon weiß, würde ich sagen, es ist ein linkes Theater, so wie es früher war. Also, da gibt es einen schwarzen Tontechniker und es gibt eine, ich glaube, dass sogar da ein Trans-Kind arbeitet, ein Trans-Mensch oder die Chefin ein Trans-Kind hat, weiß ich nicht. So, aber trotzdem ist das sehr links. Das merkt man irgendwie, wenn man da so reinkommt. Und die Konstanze ist die Chefin und die begrüßt mich auch immer nett und ich freue mich immer. Und auch zu meinem Geburtstag haben ja manche Theaterleute so ein Video gemacht für mich. Und das hat Konstanze auch gemacht. Also scheint sie mich zu mögen und meine Arbeit auch. Und der schwarze Techniker, der da gewesen ist, der war jetzt nicht da, aber das Mal davor, der hatte auch keine Probleme mit der Show. Und ich bin ja schon so ein bisschen demütig. Ich gehe ja nicht in so einen Laden rein und sage, so, jetzt wollen wir hier mal aufräumen, sondern ich habe auch jetzt wieder als Konstanze mir den Kaffee in die Garderobe gewartet, habe ich gesagt, Dankeschön, dass ich hier sein darf. Das bedeutet mir sehr viel. Und dann hat sie gesagt, wir haben dich auch wirklich gerne hier. Und das so, damit ist eigentlich alles erklärt. Es geht um die freie Kunst und meine Show beginnt ja momentan immer sehr, sehr heftig. Ich versuche immer sehr auszuteilen. Und trotzdem haben wir sehr viel Spaß gehabt. Und zwar alle. Da sind ja auch so Abo-Leute drin.
Ja,
Also
das,
Leute,
die
die
kannst du ja
gar
gar nicht
nicht.
kontrollieren, sozusagen.
Ja, also Leute, die auch gar nicht wissen. Wer tritt da auf? Da habe ich auch gesagt, ja, guten Abend, liebe Abo-Leute. Also Sie sind ja auch jetzt nur hier, weil es auf dem Kalender steht. Heute Theater, ne? Na, hoffentlich bleiben Sie ja auch. Ich sage Ihnen nur eins, ein paar Fette dazwischen, die nicht über Sie lachen können, nicht euer Abend. So. Und dann habe ich halt eben meine Witzchen daraus geholt, wie ich das immer so mache. Und unter anderem eben auch diese bösen Witze, die bösesten, die ich habe. Was ist braun und fliegt durchs Kinderzimmer? Die Toffifee, die Steigerung davon. Warum spielen die Afghanen keinen Schach? Weil man da die Dame nur einmal schlagen kann. Die Steigerung davon, wer hat die meisten Flüchtlinge aufgenommen? Das Mittelmeer. Das ist schon echt heftiger Tobak, aber diese Witze sind erlaubt. Ich leugne nicht den Holocaust, ich erzähle diese Witze und das mache ich auch gerne. Und wem das nicht gefällt, der kann gerne gehen. Das haben dann wohl zwei Leute gemacht im Publikum. Die sind dann gegangen, weil ich frage ja dann immer ein paar Leute weg, und dann, ja, hier sind welche weg gewesen. So, sag ich, na ja, ich hatte mich auch gewundert, weil draußen sind ja immer zwei Besen geparkt für die Leute, die dann fliegen wollen. Und die waren auch weg. So. Aber am nächsten Tag hörte ich einen Kommentar. Also wir haben super Stimmung gehabt. Es gab eine Zugabe. Es war wie immer. Es war einfach ein super Abend. Bei mir ist es ja auch so, dass man sich wirklich einfach immer amüsieren kann, wenn man dann im Jetzt und Hier lebt und einfach sagt, geht mir doch mit eurem geistigen und gefühlten Gedöns nicht auf den Sack. Ich möchte mich jetzt hier ein paar Stunden amüsieren. Ich brauche keine Belehrung und auch keine Nanny. So.
Und die Menschen sind aber gegangen, und sie haben aber geweint, ne?
Ja, das habe ich dann am nächsten Tag bei Facebook, hat irgendjemand geschrieben. Die Leute, die da gestern gegangen sind, ich habe da gesessen, die haben geweint. Dann dachte ich, was? Das glaube ich ja nicht. Die haben geweint. So. Ah.
Weißt du was? Wann ist das letzte Mal passiert, dass man bei einer Unterhaltungsveranstaltung war und hat geweint?
Ja,
Also
das war.
ich kann dir sagen, es gibt ein Beispiel, du kennst es schon, aber die Zuhörer nicht. Ich habe wirklich mal wegen einer Enttäuschung über einen Künstler geweint. Und das ist jetzt ein Insider, aber ihr könnt euch das alle, könnt das nachprüfen. Und zwar Lou Reed hat ein neues Album rausgebracht, ein Doppelalbum. Das hieß Metal Machine Music und ich bei extra Schule geschwänzt und früh hin zum Plattenladen, weil ich so geil drauf war, das schöne neue Album nach Kearney Island Baby, nach Transformer, endlich mal ein richtiger hier live, Lou Reed live mit Heroin drauf und also und Sweet Jane und so und dann neues Album von Lou Reed, Doppelalbum und ich in den Plattenladen gegangen und dann hieß das Metal Machine Music, also Metallmaschinenmusik und da hat der einfach zwei Computer falsch, also fehlgekoppelt und diesen Sound auf vier Plattenseiten. Das war nur. Das war einfach nur unfassbar nerviger Krach. Kein Takt, kein Rhythmus, kein Text, es war nur Lärm und es sollte eine künstlerische Botschaft sein. Dann habe ich da 20 Mark für ausgegeben oder 24 Mark und ich habe wirklich geweint vor Enttäuschung. Ich war so enttäuscht, weil ich mich auf ein schönes Album von Lou Reed gefreut habe. Und das hat mich aber so abgehärtet, dass ich nicht angefangen habe zu weinen, als David Bowie nach Let's Dance dann plötzlich bei einer Rockband, bei einer Heavy-Metal-Band eingestiegen ist, nur als Sänger. Das war auch ganz furchtbar. Aber dass Menschen im Theater weinend rausgehen,
weil ihnen die Witze nicht gefallen waren. Die sind so getriggert. Die sind so getriggert, die weinen, weil ich Negerkuss sage. Das muss ich dir mal überlegen. Das ist. Was willst du da? Ich meine, da bleibt dir ja nichts anderes übrig, als die über diese Lappen zu lästern. Und ich meine, Johannes Flöhr, ja, das wäre was. Falls ihr das jetzt hört, geht zu Johannes Flöhr. Da braucht ihr nicht weinen. Da schlaft ihr vielleicht ein. Aber
vielleicht ist das ein Label. Zumal, weißt du, NWC, nicht weinen Comedy. Das ist einfach geprüft, irgendwie so mit so einem Siegel drauf, weißt du, mit so leuchtenden Augen, ohne Tränen.
Also ich habe aber sowas schon öfter gehört, dass diese, wir nennen sie ja gerne Schneeflocken, dass die halt so sensibel sind, dass sie dann eben weinen. Naja, auf jeden Fall ist natürlich dann, ich führe dann ja meine Leute auch auf die falsche Fährte irgendwie oder auf eine gefährliche Fährte. Weil ich erzähle dann, sie können mich ja bewerten bei Eventim. Und das habe ich habe das mal gelesen bei Eventim, das ist ein paar Monate her, zwei Jahre würde ich sagen. Da hat eine Frau geschrieben, das war ja furchtbar, eine peinliche Aneinanderreihung von allen Ismen, der beleidigt ja jeden, das geht überhaupt nicht. Naja, aber man muss sich das Publikum ja auch nur angucken, dann weiß man schon, wessen Geist des Kindes das sind. Und das erzähle ich auf der Bühne und dann sage ich, die meinen Sie, ne? Also Sie sind diejenigen, die sich diese Vulpa-Show angucken. Und ich habe das auch gedacht, als ich vorhin rauskam, habe ich auch gesagt, Gott, das sind ja alle Scheiß-Nazis hier. So, und das habe ich an diesem Abend erzählt und da fühlte sich diese Frau dann bemüßigt, oder man weiß ja auch nicht, vielleicht fühlte diesen ja als Feuerlöscher. Also dieses weinende Ding fühlte sich dann bemüßigt bei Eventim einzutragen. Rassismus, Sexismus, ziemlich jede Randgruppe wird beleidigt. Ich kam mir vor, wie in den Kommentaren bei Instagram, wo Menschen oder Bots unterstützt von vielen blauen Herzen ihre Unzufriedenheit kundtun. Der Kern des Publikums scheint eine eigene Bubble zu sein, die weit rechts der demokratischen Mitte steht. Natürlich hat sie das anonym gemacht. Also sie...
Es ist übrigens falsch, ne, muss man mal sagen, weil sie meint nicht Instagram, weil bei Instagram ist das gar nicht, sie meint Facebook. Bei Instagram gibt es keine wild kommentierende Bubble, die irgendwie, wo ganz üble Leute... Bei Instagram geht es um schöne Bilder, da gibt es das nicht.
Naja, da, also...
Ein bisschen, ja.
Ein bisschen, ja. Also, wo ich ganz schlimm finde, wo ich dann mal, ach Mann, Entschuldigung, es tut mir wirklich leid für den Zuschauer, dass ich hier mal so rumlülle, aber es gibt nur zwei Möglichkeiten. Entweder ich mache das gar nicht oder ich lülle als zwischendurch. Wird besser. Wo ich manchmal wirklich entsetzt bin, weil ich gucke da nie rein, das ist Threads.
Ja. Da gucke ich auch nicht
rein. Weil das ist so, wie du immer sagst, LinkedIn, wo die sind. Und da ist ja auch wirklich, also die müssen sich mal gerade aufreden über Twitter. Da ist ja auch Hass zu Hause. Also da, weil wie die sich da auslassen über jeden konservativen Gedanken, da ist ja alles Nazi. Und da ist ja nur gegen die AfD kein einziger Hauch von Argument für die AfD. Da gibt es ja gar nichts. Das ist...
Es ist einfach eins, alternativlos.
Furchtbar. Furchtbar. Ja, also wir werden sehen, wie das ausgeht im Sprechwerk. Manchmal ist es ja so, dass sich so Chefs dann gemäßigt fühlen oder genötigt fühlen, mich dann rauszuschmeißen. Aber also ich schätze die Constanze auch so ein, dass sie mit mir sprechen würde. Und man wird halt davon hören. Manchmal ist das ja so, dass gerade wenn so ein linker Laden ist, dann kriegen die auch richtig Beef. Aber ich glaube, ich traue, ich sage, lehne mich ja mal so weit raus jetzt. Ich bin mir nicht sicher, ob sie uns noch veranstaltet. Ich hoffe das. Ich tendiere auch dazu zu sagen, dass sie das tut. Aber ich könnte mir auch vorstellen, dass sie so viel Beef kriegt, dass sie sich nicht mehr traut, aber dann wird sie es mir sagen, so schätze ich sie ein. Ich glaube, es ist keine Cancel-Sache. Und da nochmal eben an die Bimsbirne Johannes Fleur. Es ist eben ein Unterschied, ob man mit jemandem spricht oder ob man jemanden so rausschmeißt. Aber das wissen ja diese linken Lauchlappen auch. Die wissen ja genau, was wir meinen mit Cancel Culture.
Ja, vor allen Dingen wird ja das Schlimme ist eigentlich das. Das ist das, was ich auch in meinem Umfeld oft sehe. Es gibt ja doch einige Leute, die jetzt so irgendwie aufwachen. Und die werden schon von den Menschen, die schon früher aufgewacht waren, schon relativ schäbig behandelt, muss man sagen. Und das Pendel schlägt ja zurück. Alles das, was die AfD heute abbekommt, alles, das wird die im Falle einer Wahl denen wieder zurückgeben. Das war's.
Ja, naja, aber ich meine, ich muss dir ganz ehrlich sagen, also wenn du jetzt sagst, es gibt Leute, die jetzt aufwachen und die werden schlecht behandelt, also ich kriege auch da die Wut. Und ich muss dir auch sagen, ich finde, wenn Leute jetzt aufwachen, dann ist das ja nicht aufwachen, dann ist das Zurückrudern. Also das ist ja, wirklich Zurückrudern.
Es ist jetzt die realistische, würde ich sagen, und unfreundliche Formulierung des Ganzen. Aber genauso ist es ja. Ich meine, die wollen jetzt nur, die merken, dass die Luft auf der anderen Seite relativ dünn wird und jetzt schwenken sie schön um, um wieder rechtzeitig auf der anderen Seite zu sein und sagen plötzlich so Sachen wie, naja, alles ist ja nicht schlecht bei der AfD.
Ja, ja.
Oder nur weil Einzelne etwas sagen, heißt es ja nicht, dass die ganze Partei so ist. Und jetzt kommen die, die schon ein bisschen weiter sind, die sagen dann, bei den Grünen, da war das ja, da sind ja Pädophile sind da ja auch da. Und die haben ja damals gefordert, Daniel Cohn-Bendit hat ja gefordert, Sex mit 14-Jährigen kein Problem und so. Da gibt es auch schlimme Menschen. Und bei den Linken sind ja die ehemaligen Mauerschützen sind da ja untergekommen und so. Also da darf man auch nicht immer alles so, das sagen die ja dann so. Ne? Und dann, klar, wenn du das online machst, als jemand, der vorher die ganze Zeit in eine Richtung getrötet hat, mit den Einheitsparteien und dem Einheitsjournalismus zusammen, da kriegst du natürlich da Feuer. Ich denke dann immer, ja, aber jetzt, die kriechen eh schon zu Kreuze, ne? Jetzt kriegen sie noch auf die Fresse und so, macht das dann überhaupt noch Sinn? Das ist ja, eh peinlich genug und so. Ich finde es eigentlich total, deswegen sage ich, ich finde es total nachvollziehbar und ich freue mich wirklich darauf, wenn die AfD in irgendeinem Land oder irgendwo regiert, wenn sie auch mal dafür sorgt, dass in den Schulen diese ganzen Schwachköpfe alle einfach rausfliegen, die den Kindern von Transsexuellen über irgendwelche, jetzt gab es neulich eine Geschichte, da haben sie in der 9. Klasse oder 8. Klasse, weiß ich nicht mehr, gab es im Sexualkunderricht die Aufgabe, einen Puff für alle zu entwickeln.
Das ist kein Witz. Das ist schon wieder kurz vor.
Ja. Es ist kein Witz. Das haben die wirklich gemacht. Da gab es ein richtiges Konzept und was für Räume müsste man haben, damit alle auch ihre Lust empfinden, damit alle daran teilhaben können. Die haben im Sexualkundericht einen Puff entwickelt. Immer ganz ehrlich, solche Lehrer musst du einfach dann sofort entfernen. Und zwar
ja,
sofort.
Ich meine, ich sehe ja auch, was ich von meiner Tochter so höre. Und das Interessante ist dann, also die Argumente, die bringt, das sind auch immer linke Lauchlappen-Argumente. Wenn dann gesagt wird, ja, alles weiter, die sagt so Sachen wie, sie ist nicht queer, sie ist homosexuell, lebt mit einer Frau zusammen. Ja, aber dann ist sie doch queer und was redet die denn? Da habe ich dann schon denke, guck mal, das sind so Denkschablonen, die ihr in der Schule dann eingeredet wird. Und dann sage ich immer, also ich weiß, bei diesem Gespräch, so läuft das dann ab zwischen Valentina und mir. Mit Valentina, du musst vorsichtig sein. Ja, Papa, ich weiß. Ich will da nicht drüber diskutieren. Sag ich, aber du hast das Thema doch jetzt angefangen. Ja, aber nein, also da habe ich schon meine Meinung. Und dann sage ich, ja, Valentina, die sollst du auch haben. Und das ist auch in Ordnung, dass du diese Meinung hast. Und ich will da auch gar nicht dagegen reden. Und vielleicht hast du auch recht. Aber was dein Papa dir sagen will, weil irgendwann ist er ja auch dann mal nicht mehr da.
Ja.
Pass immer auf, achte immer darauf, was die Leute dir erzählen, denn vieles ist einfach nicht so, Dies versucht ja immer ein eigenes Bild zu machen. Und aber natürlich, wenn du das jetzt so siehst, hast du recht. Also ich versuche natürlich nicht dagegen zu bocken. Ich versuche auch Valentina die Möglichkeit zu verschaffen, sich eine eigene Meinung zu bilden. Ich finde es natürlich wirklich total schade, wenn sie halt mit so Denkschablonen nach Hause kommt, weil das sind Denkschablonen. Das ist so eine Schablone, ja, die ist ja selber lesbisch, aber ist nicht queer. Da wird gar nicht darüber geredet, dass es eben halt viele Menschen gibt, die diesen ganzen queeren Gedanken und die Prog Flag und diesen ideologischen Unsinn dahinter eben ablehnen. Und das ist ja das, was Alice Weidel sagt. Und das darf man ja sagen. Das ist genau wie hieß denn, war das Katrin Göring? Nein, wie hieß denn die von der CDU, die Kanzlerin werden sollte, die bei Merkel hinterhergeflogen ist,
Oh,
im Flieger.
die Doppelnamen-Tante.
Leuthaus Schnarrenberger, war das die?
Nee, nee, nee. Ich weiß, welche du meinst. Die mit den kurzen Haaren.
Kramp-Karrenbauer.
Kramp-Karrenbauer.
Das habe ich auch schon mal gesagt. Wir drehen uns ja hier manchmal auch im Kreis. Die hat ja zur Homo-Ehe, hat die ja gesagt, ich würde da nicht zustimmen. Als die Abstimmung über die Homo-Ehe ging, hat sie gesagt, ich würde da nicht zustimmen. Meiner Meinung nach ist das falsch. Ich sage Ihnen das jetzt, das ist meine Meinung. Und
Genau.
das, mit meiner Meinung ändere ich ja nichts. Die Partei stimmt dafür und insofern, das gönne ich denen auch, sollen sie machen, aber ich habe eine andere Meinung und wenn sie mich jetzt fragen, ich habe dagegen gestimmt. Aber es tut ja nichts. Weißt du so?
Nee.
Und
Ja.
ich finde, wenigstens den Mut sollte man in so einer Debatte und in so einem Kampf gegen die Opposition dann eben haben, dass man sie leben lässt. Das ist ja genau wie diese Lüge, dass Alice Weidel ihre Steuern nicht in Deutschland bezahlt und auch nicht gemeldet ist.
Irre, das
Weißt du?
ist so irre. Und sie haben es, über wie viele Monate ging das so? Und ich glaube, das Schlimme ist nicht, dass sie Lügen erzählen, dass sie nicht recherchieren. Das ist alles schlimm, aber das ist nicht das Schlimmste. Das Schlimmste ist, sie haben gewusst, dass es nicht stimmt. Also, die haben vorsätzlich gelogen, um jemanden zu diskreditieren. Und derjenige, um den es geht, Alice Weidel, ist dagegen vorgegangen, aber das dauert ja seine Zeit, bis das dann alles
Ja.
offiziell und so weiter und so fort. Und in der Zeit stehst du immer scheiße da. Und in den einfachen Menschen, in den Köpfen der einfachen Menschen, die nicht jeden Tag die Möglichkeit haben, in den Nachrichten sich zu informieren und so weiter, die einfach ihr eigenes Leben haben, ums Überleben kämpfen hier in Deutschland zurzeit. Die haben das dann mal gehört, dann ist das im Kopf drin und das wollen die. Und das machen die vorsätzlich. Normalerweise, ich weiß gar nicht, wie hoch die Strafe sein muss für solche Leute, die sowas vorsätzlich verbreiten. Die müssen normalerweise aus dem politischen Geschäft komplett entfernt werden.
Ja, also du weißt ja, dass ich schon mal diesen Gedanken geäußert habe, dass ich ja früher nie verstanden habe, warum, wenn man ein System abgelöst hat durch eine Revolution, warum es dann immer so ausartet in Gewalt. Weißt du? Habe ich
Ja.
gedacht, die sind doch dann weg. Die haben ihren Job verloren, die haben alles verloren. Wenn so eine Revolution gelaufen ist, haben die alles verloren. Warum bringt man die dann um oder warum werden die so brutal?
Ja.
Aber jetzt kann ich das verstehen.
Ja.
Weil mich macht das auch total wütend, was die mit diesem Land gemacht haben, was sie gemacht haben. Und dieser Gedanke ist mir vorhin noch mal gekommen. Das ist doch auch etwas, was diese linken Lauchlappen eigentlich immer machen. Also was ist jetzt unser Problem? Unser Problem ist doch, also von konservativen Leuten, von Ewiggestrigen, also von unsereins, ist das Problem, wir wünschen uns halt alte Werte. Wir wünschen uns ein paar Leitplanken, wir wünschen uns mehr Fakten, wie etwas weniger Gefühle. Wir sind ein bisschen ewig gestrig und hätten es gerne konservativ. So, dafür werden wir beschimpft mit Schimpf und Schande, wir werden zum Nazi gemacht, wir werden ausgegrenzt, wir werden als Unmensch bezeichnet, als Rassisten, als was weiß ich, also als Nazi, also Leute,
Ja.
die andere Leute ins Gas schicken. Aber was machen denn diese linken Lauchlappen? Die haben nichts zu tun mit Cancel Culture, aber sie behaupten, die gäbe es nicht.
Ja.
Sie haben, weißt du, sie lügen, sie diffamieren die anderen Leute, sie denunzieren die Leute und das alles für
Und sie
eine Welt,
inszenieren
die
sich,
so
ganz
gar nicht
wichtig noch,
existiert. Was?
ja, und ganz wichtig, sie inszenieren sich noch mit Themen, mit denen sie in der Regel gar nichts zu tun haben. Also wenn du siehst, in meinem Bekanntenkreis, alle die, die homosexuell sind, keiner von denen will mit dieser woken LGBTQ-Scheiße irgendetwas zu tun haben. Das denke ich mir ja nicht aus, sondern die selbst sind darüber empört, weil sie nicht im Mittelpunkt stehen wollen. Sie wollen nicht als Minderheit gefeiert und beachtet werden. Sie wollen ein ganz normales Leben führen und machen ihr Privatleben, wie sie ihr Privatleben machen. Und das interessiert auch keinen. Das war's. Und ganz einfach.
Und viele möchten auch so, das sage ich manchmal jetzt auf der Bühne, wenn wir so Schwule haben, ältere Schwule und so, das waren noch Zeiten, ne? Als wir Schwulen so schön unter uns feiern konnten und wir entschieden haben, welche Heten in unseren Laden kommen. Weißt du, das hat zwei Seiten gehabt. Bei uns früher waren in unseren schwulen Läden waren die besten Feten, die wir hatten. Wir hatten die beste Stimmung. Und wir haben entschieden, wer zu uns in die Disco kommen darf und mit uns feiern darf. Das hatte auch gute Seiten. Ich will das jetzt nicht verharmlosen, dass es damals natürlich auch anders zuging. Aber da wird auch dieser dämliche Film von Olivia Jones nichts nutzen.
Oh mein Gott, hast du das gesehen? Hast du den gesehen?
Ich habe Angst, mir diesen Film anzugucken. Weil ich habe einen Bekannten, der hat sich den angeguckt und hat gesagt, ich muss immer lachen an Stellen, wo man nicht lachen soll, weil die so grotesk sind. Und ich kenne ja halt Oliver Knöbel auch privat und so, und ich schätze den ja auch. Also als Oliver, der ist immer sehr nett zu mir und so, aber das ist ja so ein bisschen wie Udo Lindenberg, der bestimmt auch nett ist. Aber die sind ja auch, hat denn Olivia eigentlich schon für Olympia geworben?
Nein, ich frage mich auch die ganze Zeit, warum denn? Da muss ja endlich mal Farbe rein in die Kampagne.
Genau, die Schwulen machen doch gerne auch so Sahne. Es gibt so Schwulen-Olympiaden mit Stöckelschuh, Weitlauf. Und das Schrillste, was ich mal erlebt habe, war Schreibmaschinen-Weitwurf. Da waren lauter Fummel dran, die haben alle Schreibmaschinen gehabt. Und die haben Schreibmaschinen-Weitwurf gemacht.
Ja, das ist endlich mal ein vielfältiges Olympia-Erlebnis.
Ja, also ja.
Bei dem Olivia Jones-Film muss ich sagen, ich kenne ja Oliver jetzt auch so über dieses Thema Hamburger Szene und so, ne? Und wie so die Geschichte und die Karriere ist, und habe ja damals bei Endemol auch mal mit ihm zusammengesessen, aber als Oliver, nicht als Olivia Jones. Und also ich sag mal so, der Film ist ja ein Unterhaltungsfilm. Aber die ihn richtig kennen, ja, die mit dem unterwegs waren, ich meine, die machen sich ja nass vor Lachen, weil alle interessanten Sachen sind ja weg. Die haben ja gar nicht stattgefunden. Die richtig üblen Nummern, die sind da ja gar nicht drin in dem Film. Gut, kann man jetzt sagen, bitteschön, muss man auch nicht unbedingt machen in so einem Film, soll ja nur ein bisschen Unterhaltung sein. Aber für die, wenn ein Arzt einen Arztfilm guckt.
Soll das nur Unterhaltung sein? Ist das nicht? Also ich habe das Gefühl, das ist schon Propaganda. Also ich habe nur diese eine Szene gesehen, wie die da zur Bundeswehr geht. So typische, was weiß ich, würde mal so sagen, so Ossi-Nazis irgendwie so dahingesetzt. Das stimmt ja alles nicht.
Peinlich, total peinlich.
Ich glaube nicht, dass die im Fummel zur Bundeswehr gegangen ist.
Quatsch.
Das würde Oliver auch nicht machen, so war der überhaupt nicht drauf. Das ist Propaganda.
Ja, es ist Fiction. Es ist einfach Fiction, aber es ist nur, das Irre ist das, dass sie natürlich diesen Film machen und glauben tatsächlich, das werden Millionen von Menschen begeistert sich angucken, weil es so vielfältig ist. Aber in Wirklichkeit interessiert es keine Sau. Bums aus, das war's.
Es ist das Schicksal des Schwulen, der es so schwierig hat in diesem Land.
Mama.
Wer es schwierig hat momentan, sind nicht die Schwulen, es ist der Zuschauer, denn der sitzt weinend in Shows.
Das stimmt. Und ganz ehrlich, wenn sie in den Shows schon weinen, dann möchte ich nicht wissen, was passiert, wenn sie zufällig in diesen Podcast geraten. Und ich möchte mich hiermit in aller Form entschuldigen. Ich weiß, dass euch die Tränen immer aus den Augen spritzen und dass der Rotz aus der Nase läuft und die Ohren bluten. Es tut mir wirklich leid.
Ja.
Ja.
Das ist halt.
Gut, dann haben wir das geklärt. Das finde ich gut, dass wir das auf jeden Fall zum Ende nochmal ganz deutlich gesagt haben, auch, dass wir uns schon darüber bewusst sind, dass vieles, was wir machen, einfach zum Weinen ist. Das,
ja. Ja. Also ich habe ja nicht geweint, ich habe mehr gerotzt. Ich weiß gar nicht, warum das so ist. Ich glaube, weil ich so ein bisschen unten sitze und nach oben gucke, sammelt sich irgendwie die Spucke hier. Und für die Leute, die sich interessieren, wann es dann weitergeht, es geht bald weiter mit meinen Zähnen. Und zwar nächste Woche wird dann hier das irgendwie aufgemacht. Und dann gibt es wöchentliche Termine, wo das dann endlich aufgebaut wird und die Provisorien wegkommen. Und das wird aber unter Vollnarkose gemacht, weil der Chirurg hat gesagt, sind Sie mir bitte nicht böse, aber ich möchte Sie lieber unter Vollnarkose machen, weil wenn was von diesen 15 Implantaten, oder 14 oder 15, wie wir sind, ich habe vergessen, wackeln sollte, dann kann ich da noch mal ein bisschen rumfuhrwerken. Also, aber das ist, ach, das ist nächsten Donnerstag, ich weiß es, weil Freitag stehe ich in Barmstedt auf der Bühne. Ja, und für den, ja, also das geht weiter. Und was wollte ich, wollte noch zwei Sachen sagen. Ich wollte noch Werbung machen für meinen Auftritt in Kiel. Also bitte, kommt in meine Shows. Es sind ja nicht viele, die stattfinden, aber die stattfinden, die hätte ich natürlich gerne voll. In Kiel, ja, wenn ihr ein bisschen euch amüsieren wollt über Zuschauer, lauchige Lappen, die weinen, dann kommt in meine Show. Es findet sich immer noch Heulsuse. Und da spiele ich, ich spiele in Kiel. Und zwar spiele ich in Kiel am Montag, bin ich in Kiel im Metro-Kino. Und morgen bin ich in Lutherstadt Wittenberge. Ja, und dann kommt noch Barmstedt und noch irgendwas. Und dann wird diese Zeit anbrechen, glaube ich, in der ich weniger spiele. Dann müssen wir, ich glaube, absagen. Wir haben dann, glaube ich, nicht so viel geplant. Wir müssen, glaube ich, auch was absagen. Aber das soll euch nicht abhalten, Tickets zu kaufen. Ich bin ganz ehrlich, das ist einfach immer irgendwie ganz komisch, wenn man das sagt, wir müssen vielleicht was absagen. Das weiß ich noch nicht genau. Bei der Athen stehen 5 Wochen Krankenhaus, wieder an von meiner Frau. Wir haben das versucht so zu planen, das verschiebt sich aber ein bisschen. Das heißt, wir müssen vielleicht etwas absagen. Aber das soll euch nicht, das ist immer ein zweischneidiges Schwert. Aber da könnt ihr sehen, wie ehrlich ich bin. Yvonne wird, wenn die das jetzt hört, dann wird die sagen, du kannst nicht sagen, dass du etwas absagst. Wenn du das sagst, kaufen die Leute für keine Veranstaltung in Zukunft Karten. Aber bitte kauft Karten. Denn das muss ja alles irgendwie gehen, diese paar Shows, die dann machen. Und wenn wir dann was absagen, kriegt es ja wieder oder wir verschieben den Termin. So, und an anderes.
Das habe ich ja mal gesagt. Ich habe mal gesagt, dass also irgendwie im Nebensatz oder so, dass du musst die Shows absagen, aber das realistisch so ist. Und wenn sich Krankenhaustermine verschieben, wenn man sagt, okay, da sind 5 Wochen zwischen dem 1. und dem 15. des Folgemonats und dann verschiebt sich das aufgrund der Entwicklung der Krankheit um 2 Wochen, dann hast du halt 2 Wochen, wo du Konzerte geplant hattest, kannst du sie dann nicht machen und musst sie absagen. Das ist es. Grundsätzlich ist es so, dass weder das Geld weg ist, noch wird man betrogen, noch wird man abgezockt, noch irgendwas. Und die Shows werden nachgeholt. Es ist überhaupt kein Verlust und irgendwas. Und jemand, der da auf die Idee kommt, durch so eine Aussage zu glauben, dass man irgendwie etwas verlieren könnte, das ist Quatsch. Natürlich kann es passieren. Es ist dann schade, dass es abgesagt wird, aber wird es halt nachgeholt.
Genau, es wird dann nachgeholt. Du hast das genau auf den Punkt gebracht, was ich hier gerade so zurecht eiern wollte. Du weißt, dass das für mich ein sensibles Thema ist.
Ja.
Ja. Und wo wir gerade bei sensiblen Themen sind, möchte ich mich bedanken bei den ganzen Spendern für die Spenden, die reingekommen sind. Vielen, vielen Dank, was hier so alles auf unserem Konten angekommen ist. Aber nicht nur das, sondern auch, es sind auch so Dinge gekommen, Geschenke natürlich wieder. Ich habe Kaffee bekommen. Es war eine Lehrerin da in Osnabrück, die hat mir Osnabrücker Fairtrade Kaffee geschenkt. Darüber habe ich mich sehr gefreut.
Das ist sehr gut.
Ja, und ganz nette Briefe und tolle Zeilen. Und ja, dafür herzlichen Dank. Wenn ihr spenden wollt, dann findet ihr die Informationen da unten drunter für diesen Podcast. Da freuen wir uns drüber und ja, und jetzt hoffen wir, dass alles wieder gut ist.
Ja, dass alles wieder gut ist und wenn ihr auch, wenn euch das Weinen noch nicht gereicht hat, dann empfehle ich euch tatsächlich werktags morgens zwischen 8 und 9 bei Bobs TV reinzugucken, hier bei YouTube, denn da kann man auch weinen, wenn man möchte. Man kann aber auch lachen und viel Freude haben und über Leute lachen, die weinen. Alles das ist da möglich in dieser einen Stunde zwischen 8 und 9 live, jeden Tag, außer Samstag und Sonntag. Ja, da freue ich mich. Das kann man übrigens alles auch auf Radio hören. Bobs Radio TV findet man bei Träger FM. Einfach eingeben, Träger FM. Oder aber bei Amazon einfach sagen, installiere Bobs TV Radio. Und dann wird das installiert und dann könnt ihr das immer hören. Die beste Musik und die fairsten Nachrichten.
So. Ach, guck mal, das ist auch schön. Das ist ja toll. Ja. Da sind ja auch bei unserer Schnittmenge, nämlich unseren gemeinsamen Zuschauern. Du ahnst ja gar nicht, wie viele das sind.
Ja.
Und ich soll dir natürlich Grüße ausrichten von ganz vielen Leuten. Es ist wirklich total erstaunlich, wie viele Menschen rausgehen und sagen, schöne Grüße an Boris. Und schöne Grüße möchte ich dir mal direkt, da war das ein Name, der mir einfällt, von Guido.
Von Guido. Ah, vielen Dank.
Mit Guido hatte ich sehr schöne Gespräche bei der letzten Late Night in Hamburg. Das war total toll. Und schöne Grüße gehen auch raus an Guido zurück.
Ja, von mir auch, Guido, schöne Grüße.
Und wir können wir noch grüßen? Inge Tegge, kann ich auch mal grüßen. Inge Tegge, Du guckst auch immer schöne Grüße, ne? Aus Hamburg.
Renate hat sich noch schnell ein paar Tickets geholt. Die war nämlich bei uns und hat dann gehört, dass abends da Show ist, ist dann auch noch hingegangen.
Ja, war die auch sehr schön. Die hat während der Show die Aufkleber von mir hochgehalten. Das fand ich sehr schön. So, ziehen wir alle an einem Strang.
Jawohl. Und jetzt ist alles wieder gut. Alles ist wieder gut.
Und wie ich so gerne zu sagen kriege zum Schluss der Show, wir sind mehr. Tschüssi!
Tschüss!
Tschüss!